Vielen Dank euch. Wir wünschen den Kids viel Spaß heute im Kinderdienst mit Irene und auch den Teens mit Daniel und Rebecca heute. Ihr habt heute am Sonntag euren ersten Jugendtreff. Voll cool, viel Spaß. Kerstin, du bleibst hier, du musst hier bleiben. Genau. Ja, cool. Klasse. Herzlich willkommen auch nochmal von mir. Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Und ich wollte den Frauen echt mal so ein ganz dickes Lob aussprechen. Weil ihr das so super gemacht habt und die haben hier echt Tabula Rasa gemacht. Die haben alle Stühle zur Seite, hier Tische aufgebaut und so. Wir waren Freitagabend mit der Gemeindeleitung hier, weil wir Gemeindeleitungsklausur hatten, Freitag und Samstag jetzt. Und so, und es ist immer spannend, ne? So als Gemeindeleiter, wenn du siehst, die ganze Gemeinde wird auf den Kopf gestellt. Und heute Morgen war alles picobello. Und ich habe mir gar keinen Stress gemacht, weil ich kenne das Team und ihre Männer. Und es war wirklich alles picobello und echt ein dickes Lob, dass ihr so treu und so super seid und so hundertprozentig. Das ist ein Applaus wert. Ja. Und einfach, dass ihr da so viele Frauen auch immer erreicht und einlädt. Ich habe gehört, es waren so viele Gäste auch mit dabei. Und das finde ich echt super. Gut. Vater, ich danke dir für den Gottesdienst. Ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Und danke, dass deine Gegenwart heute Morgen schon so stark ist, im Lobpreis auch. Und dass du dich auch in deinem Wort offenbarst. Und wir öffnen unsere Herzen für dein Wort. Sprich du zu uns. Sei du uns nahe durch dein Wort. Und Jesus, du bist das fleischgewordene Wort Gottes. Offenbar du dich heute Morgen. Amen. Genau, super. Wir werden ab diesem Sonntag ein bisschen über unsere Herzen reden. Und das Thema heute Morgen ist, pass auf dein Herz auf. Pass auf dein Herz auf. Und ich möchte zu Beginn über die Angst vor dem Weltuntergang sprechen. Also ganz steiler, direkter Einstieg. Kein Aufwärmer, kein Icebreaker. Wie oft haben wir in den letzten Jahrzehnten schon den Weltuntergang kommen sehen? Wie viel Zeit verbringt man manchmal mit der Heraufbeschwörung so des Schlimmsten? Erinnert euch noch an die Angst der 80er Jahre vor dem atomaren Super-GAU im Kalten Krieg zwischen Ost und West? Oder dann die aktuellen Wetterveränderungen in den verschiedensten Breitengraden. Wie lange wird es noch gut gehen? Aber auch religiöse Glaubenskriege, wie die der IS oder ISIS zum Beispiel, die durch Fanatiker vorangetrieben wurden. Oder auch politische Kriege, wie wir sie gerade erleben. Ukraine, Russland und viele andere Brandherde auf der Welt, die durch Diktatoren, und ich sag mal in Gänsefüßchen, nicht Therapierte angezettelt werden. Es sind Leute, die Kriege anzetteln, die einfach Hilfe brauchen. Die Herzen haben und den Herzen geht es nicht gut. Die haben ein Herzensproblem. Ich hatte selber mal auch Angst davor. Ich war in den 90er Jahren als junger Teenager in einer Sommerbibelschule. Das war so Anfang der 90er und da war ein Gastsprecher und er hat Hesekiel und die Offenbarung ausgelegt. Und da ging es so um die Kapitel mit Gog und Magog und da kommt vom Osten darüber und nach Westen und na kurzum, worum ging es? Es ging darum, dass das Böse aus dem Osten in das ehemalige Land Eden im Nahen Osten einfallen wird und dann geschieht Armageddon, die letzte Schlacht. Und die wird sich über die ganze Erde vernichtend ausbreiten. Und dann hat er auch noch ganz kühn behauptet, dass es zum Jahrtausendwechsel Silvester 1999 geschieht, weil die Bibel ja sagt, 1000 Jahre sind wie ein Tag. Und wenn du den Beginn der biblischen Zeitrechnung bis zum Jahr 2000 zurückrechnest, dann kann man so sagen, ja circa 6000 Jahre vorher, da war so die Sache mit Adam und Eva. Also muss im Jahr 2000 das tausendjährige Reich mit Jesu Herrschaft beginnen. Und das mit einem großen Knall, mit der Schlacht von Armageddon. Jetzt saß ich da in der Bibelschule und habe mir das angehört. Und ich war jung und mich hat es eigentlich voll gewurmt oder genervt, weil ich dachte, ja super, Jesus, jetzt habe ich mein ganzes Leben vor mir und du kommst. Also ich hatte es irgendwie anders. Ich wollte doch heiraten und Kinder kriegen und Gemeinde gründen und überhaupt. Also ich war nicht so ganz sicher mit den Aussagen des Predigers, aber fieberte auf 2000 hin. Und auch viele andere, die Esoteriker, die hatten auch für 2000 ihre Vorsagen und andere Prophezeiungen und was es alles so kam. Und 2000 kam und ging und jetzt haben wir 2024. Was geschah? Nichts. Und das hat aber in mir Angst hochgebracht. Wenn es mir so geht, denke ich, geht es anderen vielleicht auch so. Und gerade heute. Dass es ein Armageddon geben wird, ist biblisch eindeutig. Das kommt. Wann dies geschehen wird, weiß niemand außer der Vater. Die Evangelisten, die zitieren Jesus selber, er sagt, selbst der Sohn kennt den Tag, nicht nur der Vater. Aber dieses Thema Weltuntergang, das ist so präsent und schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden eigentlich in unserer Kultur, den Medien, also von Stephen King bis Frank Schätzing findest du es in der Literatur, in Büchern. Von Albrecht Dürer bis Hieronymus Bosch gibt es unzählige Gemälde darüber. Ich war mal in einer Ausstellung von Hieronymus Bosch in den Niederlanden. Mein Schwiegervater hatte mich da eingeladen, einen Tag hinzugehen und es war phänomenal, was der da dargestellt hat. Oder Roland Emmerich und Will Smith in ihren Filmen auf den großen Leinwänden. Und auch Will Smith, TH. Und auch die Politik, die nutzt es mal ganz gerne, um an die Emotionen der Wähler zu kommen. Und da will ich im Heute jetzt wieder hier bei uns ankommen. Ich glaube, da rüttelt viel. Und in Medien wird es viel genutzt, von der Politik viel genutzt. Und auch ich als junger Christ ließ mich da emotional ein bisschen einfangen durch jemand, der die Bibel ausgelegt hat, die dann aber doch nicht so ganz biblisch war oder sich nicht bewahrheitet hat. Deswegen kurzer Werbeblock, Quelltor Werkstatt, Endzeit. Yeah! Die Liste liegt draußen aus. Nein, da treffen wir uns, um Wahrheiten auszutauschen. Und jetzt die Frage, ist aber wirklich alles so schlimm? Ist wirklich alles so schlimm? Wir sind umgeben von schlechten Nachrichten. Es ist ein Fakt, es gibt schlechte Nachrichten. Aber ist wirklich alles so schlimm, wie es in den Medien breitgetreten wird? Ein Punkt ist zum Beispiel, dass schlechte Nachrichten sich leider besser verkaufen als gute Nachrichten. Das kommt aus den jungen Jahren der Zeitungspresse und hat mit dem Voyeurismus des Menschen zu tun. Gute Nachrichten verkaufen sich einfach schlechter als schlechte Nachrichten. Also wird gedruckt, was sich verkauft: Skandale, Unglücke, Tragödien. Bild präsentiert. Ich habe ein Buch gelesen vor kurzem von einer Person, die ist mittlerweile leider verstorben, Hans Rosling aus Skandinavien. Und er hat ein Buch geschrieben, er ist ein Wissenschaftler und Buchautor, und es heißt Factfulness. Die Fülle der Fakten. Da ist ein Fan. Und er hat zum Beispiel gesagt, wir müssen uns sehr darüber bewusst sein, dass es wesentlich wahrscheinlicher ist, dass uns schlechte statt gute Nachrichten erreichen. Wenn sich die Dinge verbessern, erfahren wir häufig nichts davon. Und das vermittelt uns leider systematisch einen überzogen negativen Eindruck von der Welt um uns herum, was eigentlich sehr belastend ist. Und er sagt dann weiter, mehr schlechte Nachrichten bedeutet nicht mehr Leid. Die Zunahme schlechter Nachrichten liegt manchmal daran, dass Not und Leid auch aufmerksamer und globaler zur Kenntnis genommen werden und nicht daran, dass die Zustände schlimmer werden. Im Buch selber beschreibt er dann an unzähligen Beispielen, wie positiv sich die Welt in ganz vielen Bereichen verändert hat. Aber leider reichen uns diese Nachrichten oft nicht. Weil auf Social-Media-Kanälen wie Facebook, Instagram, TikTok oder WhatsApp, da bringt das nicht genügend Klicks oder Aufmerksamkeit. Ich habe schon gesagt, ein großer Grund dessen ist die große Sensationslust des Menschen und sein Voyeurismus. Weswegen schlechte Nachrichten, Unglücke, aber auch Nacktheit, Schadenfreude zur Bloßstellung, all diese unschönen Extreme eben viel mehr Klicks bringen oder anziehender sind als gute Nachrichten. Oder wann hast du zum Beispiel zuletzt über den drastischen, und ich sage echt drastischen Niedergang der Sterblichkeitsrate in Dritte-Welt-Ländern gehört? Ist dir das bekannt? Hat sich in den letzten 20 Jahren dramatisch geändert. In den 80ern haben wir da ganz viel gesammelt für. Und klar, es gibt noch akute Herde. Sudan ist zum Beispiel ganz schrecklich bedroht. Aber grundsätzlich hat sich das massiv geändert. Aber wir kriegen es nicht mit, geschweige denn, dass wir es mal wo weiterleiten. Und das ist auch ein weiterer Grund ist für diese Situation, ist die eingeschränkte Sicht der Dinge, die uns oft ein falsches Bild gibt. Wir sind nicht informiert über gute Dinge. Oder auch falsche Denkweisen, durch die wir falsche Schlüsse ziehen und dann die Dinge falsch bewerten. Boah, der hat mir gerade die Vorfahrt genommen. Wo kommt der her? Aus Stuttgart? Die Stuttgarter nehmen einem alle die Vorfahrt. Und schon hast du eine Festlegung in deinem Kopf. Und dann lernst du jemanden kennen und dann fragst du, hey, wo kommst du so her? Aus Stuttgart. Ich kann das Buch sehr empfehlen, weil es sehr richtungsweisend ist, einen klaren, objektiven Kopf zu bewahren in Zeiten, wo es viel schlechte Beispiele gibt, wo mit uns gespielt wird. Wo ein linker und rechter Mob es liebt, uns mit negativen Nachrichten zu drangsalieren, um Wählerstimmen zu gewinnen. Und diese schlechten Nachrichten, die wollen förmlich so einen Anker in unsere Gedanken und Herzen werfen. Und da dürfen und müssen wir aufpassen. Also mir hat es geholfen, meine Nachrichten differenzierter zu wählen und vor allem auch objektiver einzuordnen. Und dadurch habe ich gelernt, besser auf mein Herz aufzupassen. Warum so ein Einstieg, Christian? Kommen wir noch zum Wort Gottes? Ja, jetzt. Wir sind auch schon mittendrin, weil es geht um Lügen und Wahrheiten. Es geht um schlechte Nachrichten und gute Nachrichten. Und ein ganz wichtiger und großer Aspekt unseres Hirtenamtes von Kerstin und mir ist, euch immer wieder daran zu erinnern, wer wir in Christus sind und was die Wahrheit des Wortes Gottes ist. Wer ihr in Christus seid, wer wir in Christus sind und was ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Und da möchte ich heute Johannes Kapitel 8 mit euch lesen, ab Vers 31. Da heißt es, Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Also sie sprechen hier, das sind Juden, die gläubig geworden sind und die aber noch in diesem jüdischen Denkweise auch drin sind. Und sie sagen, hey, wir sind Abrahams Nachkommen, wir sind niemandes Sklave. Und Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wenn du wahrlich, wahrlich in der Bibel liest, das ist eine Doppelung eines Wortes und es kommt so aus dem Hebräischen, um die Wertigkeit zu geben. Das ist so, hey, jetzt pass mal gut auf, was ich dir sage. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus und der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Jesus spricht hier über Wahrheit, dass Wahrheit frei macht. Und auch, dass wir in seinem Wort bleiben sollen, dass das die wahrhaftigen Jünger sind und dass wir dort die Wahrheit erkennen, die uns frei macht. Eine Wahrheit habe ich schon erwähnt, kein junger Mensch muss Acht vor der Schlacht von Armageddon haben. Erstens weiß niemand, wann sie stattfindet und zweitens bin ich wahrscheinlich nicht dabei, denn es ist die Schlacht Christi gegen den Antichristen und seine teuflischen Mächte. Seit dieser Bibelschule weiß ich auch immer mehr, wessen Kind ich bin, sodass ich mich nicht vor der Zukunft fürchten muss. Warum? Weil sein Wort ganz anderes sagt über mich. In Jeremia 29,11 heißt es zum Beispiel, seine Zukunft für mich ist voller Hoffnung. Er hat Gedanken des Friedens und des Heils für mich. Wenn du Psalm 91 anschaust und dort studierst und viele andere weitere Stellen seines Wortes, dann kannst du die Wahrheit erkennen Und Gott hat mich die Wahrheit sehen lassen, dass er ein liebender, treuer Gott ist, der seine Kinder bewahrt und begleitet. Das heißt nicht, dass es immer gut geht, aber dort, wo es nicht gut geht, da ist er dir besonders nahe. Zurück zu Johannes 8. Jesus sagt den gläubig gewordenen Juden hier, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist für mich die Schlussfolgerung. Wir brauchen Gottes Wort so sehr in unserem Leben, denn es gibt so viele Lügen und schlechte Nachrichten da draußen. Und Gottes Wort ist voller guter Nachrichten. Warum nicht eintauchen und die guten Nachrichten darin lesen? Voll guter Verheißungen, die für diejenigen gelten, die mit Jesus im Bunde sind. Und Jesus hat diesen Bund mit seinem eigenen Blut teuer bezahlt. Und jetzt setzt Jesus da noch einen Maßstab meines Erachtens. Ihr seid meine Jünger, wenn ihr in meinem Wort bleibt. Das ist ein Anspruch, den Jesus hier an uns legt. Nicht, wenn ihr euch bekehrt, nicht, wenn ihr viel Almosen gebt, nicht, wenn ihr viele Opfer bringt, nicht, wenn ihr viel betet, das ist alles gut. Und der Maßstab, den Jesus hier macht, ist, du bist mein Jünger, ich bin dein Rabbi und dein König, wenn du in meinem Wort bleibst. Und ich fand hier ganz stark dieses Wort bleiben. Da steht nicht, wenn du mein Wort liest. Wenn ihr in meinem Wort bleibt. Wir haben im Neujahrsgottesdienst diesen Psalm 34 zitiert. Begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht alle, die ihr zu ihm gehört. Denn wer ihn ernst nimmt, der muss keinen Mangel leiden. Könnte man auch erweitern, wer ihn ernst nimmt, der muss keine Angst haben. Wer ihn ernst nimmt, der fühlt sich sicher bei ihm. Und wir hatten das dann gesagt, dass wir in diesem Jahr auf Gott schauen wollen. Kerstin und ich waren sogar ganz mutig. Wir haben gesagt, du wirst dieses Jahr nicht bestehen, wenn du nicht nach oben siehst und ihn von ganzem Herzen suchst. Und ich möchte es heute ein bisschen erweitern. Du wirst dieses Jahr nicht bestehen, wenn du nicht in seinem Wort bist und darin bleibst. Warum? Um dich mit der Wahrheit auseinanderzusetzen. Die frei macht. Erinnert ihr euch, wie wir euch immer wieder ermutigen, aus dem Sein mit Gott zu leben und nicht aus dem Tun? Wir leben aus diesem Sein mit der Dreieinigkeit. Aus diesem Sein heraus gehen wir in das Tun über und handeln vor Gott. Und dieses Wort bleiben, das bedeutet eben was ganz anderes, als wenn ihr mein Wort lest, dann seid ihr meine Jünger. Wir kennen das alle, wir lesen schnell mal was, aber haben das wieder vergessen. Wir hören manchmal was, vergessen das oft. Wenn wir hören und lesen, ist es besser, deswegen arbeiten wir hier mit dem Beamer. Und ich habe die große Herausforderung, dass rein statistisch ist die Prozentzahl einstellig an den Inhalt dessen, was ihr euch erinnert von dem, was ich heute gesagt habe. Wenn euch jemand Montag fragt, was hat der Christian eigentlich am Sonntag gesagt, dann ist das ganz unterschiedlich aufgrund unserer Konstitution im Kopf, sage ich jetzt mal, an was wir uns erinnern. Genau. Aber wenn wir darin bleiben, wenn ihr zum Beispiel am Montag die Notizen aus dem Internet euch holt und das nochmal durchlest, oder wenn ihr sagt, hey, Montag bis Freitag lese ich Johannes 8, diese 6 Verse jeden Morgen. Ich will darin bleiben, ich will das ein bisschen vertiefen, ich will darüber nachsinnen, meditieren, dann wird das was mit uns machen. Und ich glaube, deswegen ist dieses Wort bleiben hier. In seinem Wort sein, damit es wie unsere zweite Natur wird. In Apostelgeschichte 17, Vers 26, da schreibt Paulus. Er spricht da und er sagt, er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen. Also Gott hat die Schöpfung geschaffen und sie sollen auf der ganzen Erde wohnen. Und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten. Hier nochmal die Aufforderung auch von Paulus, Gott zu suchen. Ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten, und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht ferne, denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Dieser Bezug auf Dichter macht Paulus hier, das ist die Rede von ihm auf dem Areopag, vor lauter klugen Leuten. Und deswegen klingt das auch hier sehr klug und ein bisschen wissenschaftlich. Und er zitiert dann die Dichter, die sagen, gesagt haben, in ihm leben, weben und sind wir. Und das finde ich so toll. Jesus ist unser Leben. Wir leben in ihm. Es ist sein Leben, was in uns lebt. Wir sind lebendig durch ihn. Da steckt so viel drin. Vorher waren wir tot durch die Sünde und jetzt sind wir lebendig gemacht durch sein Blut. Und wir weben in ihm. Erinnert ihr euch an den Häkelunterricht? 2. Klasse. Der Nähtreff kennt sich aus. Ihr müsst mal Montag vorbeikommen, dann könnt ihr ein bisschen sehen, wie das mit dem Weben läuft. Aber dieses Weben, das ist, Weben bedeutet, da ist was miteinander verbunden, überkreuzt, umschlungen. Und so beschreibt Paulus das hier. Wir sind verwebt mit ihm. Und sind wir. Es ist ein Sein, es ist ein in der Gegenwart mit jemandem Sein und da drin Sein. In ihm leben und weben und sind wir. Mir wird das Wort Gottes auch nie langweilig. Manchmal sagen Leute, ah, das Thema wieder, das kenne ich schon. Und ich denke mir so oft, ah, das Thema, das kenne ich sehr gut. Ich bin gespannt, was Jesus mir diesmal Neues zeigen wird. Merkst du den Unterschied? Wo ist unsere Neugier für Gottes Wort und zu entdecken der Reichtum, der darin verborgen ist? Unsere Dankbarkeit für die Märtyrer, die ihr Leben für Gottes Wort gelassen haben, damit wir es heute haben. Unsere Freude und Erwartung an den Vater und den Sohn in seinem Wort immer neu zu entdecken und unsere Beziehung zu vertiefen. Was, schon wieder Psalm 23? Oh ja, gerne. Her damit, mehr davon. Tiefer mit dem Hirten. Die Wahrheit, die macht frei. Die gläubig gewordenen Juden, die verstehen das erst nicht so ganz, worüber Jesus spricht, und er erklärt es ihnen dann. Und er sagt, meine Wahrheit, die macht wirklich frei. Und mit diesem wirklich meint er nicht irgendwas Irdisches, sondern dieses Freisein von der Sklaverei der Sünde. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Sünde beraubt uns unserer Freiheit, weil sie unsere Sinne verführt, den Verstand verdunkelt und uns versklavt und das Herz beraubt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf unsere Herzen auch da aufpassen. Aber das ist ein Thema für einen anderen Sonntag. Mir geht es heute darum, was lassen wir in unsere Herzen hinein und welchen Dingen schenken wir Glauben? Was von den Nachrichten, die da draußen auf dich reinstürmen, lässt du hinein? Was davon schenkst du Glauben? Liest du Nachrichten differenziert? Oder so die allgemeine Suppe, die sich am besten verkauft? Hältst du Ausschau nach guten Nachrichten? Teilst du gute Nachrichten mit? Wir machen das als Christen. Wir erzählen die Zeugnisse, die wir erleben. Wir holen 2 Frauen hier nach vorne und sind stolz und sagen, hey, das war so super gestern. Gute Nachrichten. Und auch die Wahrheit von Gottes Wort in uns reinzulassen. Und auch bei der Wahrheit von Gottes Wort, da gibt es auch ein paar ganz interessante Aussagen. Ich habe ein paar Mal zusammengestellt. Es gibt so ein paar trendige Aussagen, die aber so gar nicht der Wahrheit von Gottes Wort entsprechen. Es gibt zum Beispiel manchen Christen, der sagt, ja, folge deinem Herzen. Jesus aber sagt, folge mir. Mach dich eins mit meinem Herzen. Oder es gibt auch diese Aussage, ja, glaube an dich selbst. Und Jesus sagt, glaube an mich. Oder entdecke dich selbst. Und Jesus sagt, nee, verleugne dich selbst. Oder manchmal ist es auch, ja, solange es Spaß macht und sich gut anfühlt, dann muss es doch richtig sein. Und Jesus sagt aber, nimm dein Kreuz auf dich. Es wird nicht immer Spaß machen, es wird sich nicht immer gut anfühlen, aber es ist richtig. Oder viele sagen, hey, du musst nur dir selbst treu sein. Und Jesus sagt aber, sei mir treu. Und deswegen ist es so wichtig, die Wahrheit von Gottes Wort zu kennen, immer wieder in seiner Wahrheit zu sein und zu bleiben, damit wir den Lügen nicht auf den Leim gehen. Und das ist mein Plädoyer für heute. Pass auf, welche Wahrheiten du in dein Herz hineinlässt und auch welche Lügen. Ich möchte abschließen mit einer Geschichte heute Morgen, die ein Pastor erzählt hat. Das ist Wayne Cordero, Pastor der New Hope Christian Fellowship in Honolulu, Hawaii. Er kommt ursprünglich aus Virginia, USA und ist dort hingegangen, hat Gemeinde gegründet und hat mega viel erlebt. Also eine große Gemeinde, es war viele Jahre, zählt er zu den 10 einflussreichsten Pastoren der USA und immer noch. Viele Bücher geschrieben. Und er hat ein Video gepostet 2019 auf Facebook. Und er berichtet, dass er regelmäßig zu Schulungszwecken nach China reist. Und dort habe er vor kurzem 22 Gemeindeleiter von Untergrundkirchen aus der Provinz Hunan geschult, doch er selbst habe ebenfalls viel von ihnen gelernt. Übertitelt ist dieser kurze Bericht "Bereit, einen hohen Preis zu bezahlen". Der Pastor berichtet, dass die Gemeindeleiter 13 Stunden lang im Zug fuhren, um in einem Hotel die dreitägige Schulung zu erhalten. Hotel bedeutet in diesem Fall ein 65 Quadratmeter großer Raum mit Holzboden, ohne Stühle und ohne Klimaanlage. Cordero war neugierig und fragte die Anwesenden, was passiert mit mir, wenn wir eigentlich geschnappt werden? Denn die Schulung war natürlich vollkommen illegal in China. Die Antwort der Chinesen lautete, du wirst innerhalb von 24 Stunden deportiert und wir kommen für 3 Jahre ins Gefängnis. 18 der 22 anwesenden Gemeindeleiter waren bereits aufgrund ihres Glaubens im Gefängnis gesessen. Und um das auch zu illustrieren, wer sie waren, diese 22 Gemeindeleiter waren insgesamt für ca. 22 Millionen Christen zuständig in diesem Bereich. Die Untergrundkirche in China ist sehr, sehr groß. Man weiß es nicht genau, aber man geht von einem kleinen dreistelligen Millionenbetrag an Christen aus, die dort leben. Pastor Cordero erzählt weiter, dass er zu Beginn der Schulung die Bibel gelesen wurde, doch er hatte nur 15 Bibeln für sie. Da sagt er, dass wir 2. Petrus Kapitel 1 lesen werden. In dem Moment gab eine Frau ihre Bibel an die Person neben ihm weiter. Schon bald verstand er den Grund. Sie kannte den ganzen Petrusbrief auswendig. In einer Pause ging ich zu ihr rüber und sagte, Sie haben das ganze Kapitel auswendig gekonnt? Ja, ja, ich kann viele Kapitel auswendig. Ja, aber wo haben Sie die denn auswendig gelernt? Im Gefängnis, da hat man viel Zeit. Ich fragte, ob die Bibeln nicht konfisziert werden und sie sagte, ja, deshalb schmuggeln die Leute Bibelpassagen auf Papier geschrieben ins Gefängnis. Und ich fragte, aber wenn Sie das Stück Papier finden, konfiszieren Sie das nicht auch? Und sie sagte, oh ja, deshalb muss man es so schnell wie möglich auswendig lernen. Denn selbst wenn sie das Papier wegnehmen, können sie dir nicht das nehmen, was in deinem Herzen versteckt ist. Eine Hammeraussage. 3 Tage lang dauerte die Schulung und am Ende baten die chinesischen Christen Pastor Cordero, ob er für sie beten könnte. Und zwar dafür, dass sie so werden wie die Christen in Amerika, die sich ganz frei zum Gottesdienst treffen können. Seine Antwort war, nein, dafür werde ich nicht beten. Auf ihre sprachlosen Gesichter hin erklärte er ihnen, ihr seid 13 Stunden im Zug hierher gefahren, in meinem Land kommen die Leute überhaupt nicht, wenn sie länger als eine halbe Stunde fahren müssen. Ihr habt 3 Tage lang auf dem Holzboden gesessen, wenn die Leute in meinem Land länger als 40 Minuten sitzen müssen, gehen sie wieder. Ihr habt nicht nur 3 Tage auf dem harten Holzboden gesessen, sondern auch ohne Klimaanlage. Wenn es in meinem Land keine gepolsterten Stühle und Klimaanlage gibt, kommen sie nie wieder. In meinem Land gibt es durchschnittlich 2 Bibeln pro Familie. Wir lesen keine davon. Ihr habt keine Bibeln, aber sie lernt sie von Papierfetzen auswendig. Ich werde nicht dafür beten, dass ihr so werdet wie wir. Ich werde vielmehr dafür beten, dass wir so werden wie ihr. Eine beeindruckende Geschichte für mich, die einfach ganz viel ausdrückt und über Menschen berichtet, die den Reichtum und den Schatz des Wortes Gottes erkannt haben und was sie dafür auf sich nehmen und wie sie das aufsaugen in sich. Das ist natürlich auch eine Extremsituation, Untergrundkirche. Und ja, wir werden die gepolsterten Stühle behalten, werden auch die Heizung weiterhin im Winter aufdrehen. Aber es drückt einfach etwas darüber aus, wie oft wir Dinge für selbstverständlich nehmen. Und dieses Wort Gottes, was wir haben, zusammengetragen vom Heiligen Geist, ist ein Wunder in sich. Dass jegliche Art, Form von Schreiberei drin, da sind Lebensberichte, Biografien drin, da ist Prosa drin, da ist Lyrik, da sind Liebeslieder drin, da ist alles drin, da sind Geschichtsbücher drin, das ist so ein Schatz. Und Menschen sind gestorben, damit wir den heute so in der Hand haben können, wie wir das jetzt hier so halten. Oder du das in deinem Smartphone hast. Und ich habe heute einfach ein Plädoyer. Schaut euch die guten Nachrichten der Wahrheit von Gottes Wort an und passt auf, was ihr in eure Herzen lässt. Und der wichtigste Tipp eigentlich heute ist, je mehr du gute Nachrichten von Gottes Wort in deinem Herzen hast, desto sicherer wirst du mit schlechten Nachrichten umgehen können. Es ist gut, täglich in Gottes Wort zu sein. Oftmals fangen wir in Krisen erst an, tiefer Gott zu suchen oder in Gottes Wort zu sein. Und das ist vollkommen okay. Gott hält es aus, sein Wort hält es aus. Aber wie schön, dass wir schon darin tanken dürfen, um bereit zu sein für die Krisen oder die Täler, die da vielleicht kommen. So pass auf dein Herz auf, ist die Quelle deines Lebens. Entlarv die Lügen der Welt und die Lügen des Teufels, die er versucht, dir einzureden. Doch Jesus, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Lern aus den Wahrheiten der Bibel. Bitte Gott um einen neuen Hunger nach seinem Wort. Wir singen das. Mein täglich Brot bist du, das Wort des Herrn, täglich in mir. Nur dich brauche ich. Wir brauchen ihn und sein Wort so sehr. Psalmist sagt, sein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort ist ein fester Anker für meine Seele. Folge Jesus, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich, wissend, dass du erhöht werden wirst, als ein königliches Priestertum mit ihm zu leben, verwebt zu sein, ganz in ihm aufzugehen. Das wird dich etwas kosten. Dein Ego, dein Stolz, deine Hingabe, aber der Preis ist so viel besser als das, was die Welt verspricht. Paulus sagt in Römer 6,23, der Preis der Sünde ist der Tod, die Gabe Gottes, aber das ewige Leben. Amen.